So, einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ich bei euch sein kann. Stefan hat vieles gesagt, viele gute Dinge auch gesagt. An der Stelle will ich einfach mal Danke sagen, dass ihr uns letztes Jahr unterstützt habt. Also richtig, richtig cool. Da wurde Großzügigkeit greifbar und hat echt was bewegt bei uns. Also hat vieles möglich gemacht. Ich darf euch heute in eure neue Predigtreihe mit reinnehmen. Die Predigtreihe heißt, wie es auf dem Flyer steht, Follow Me. Und es wird um drei Themen gehen. Und ich starte heute mit dem ersten, und zwar mit dem Thema mit Jesus sein. Und in der Vorbereitung habe ich relativ schnell gemerkt, dass Gott eine bestimmte Sache ansprechen möchte. Also ich werde euch jetzt nicht mit How-Tos zu spammen, was man alles machen kann. Es gibt am Ende, nach der Predigt, eine Möglichkeit. Ich habe ein bisschen was mitgebracht, ein bisschen was vorbereitet. Kleines Dokument, da gibt es ganz viele Übungen, wie man beten kann und so weiter. Gute Literatur, gute Podcasts, könnt ihr euch alles mal reinziehen. Aber ich möchte mit euch heute als allererstes über etwas anderes sprechen. Und was mir am Anfang wichtig ist, wenn du heute das erste Mal hier bist, wenn Glaube für dich was ist, was du gerade kennenlernst, was du gerade so zum ersten Mal berührst, dann will ich dir sagen, diese Predigt, die ist nicht primär für dich. Was nicht heißt, dass du nicht was lernen kannst. Ich glaube, du wirst heute wie so ein ehrliches Bild von dem mitbekommen, was für uns als Nachfolger von Jesus wesentlich und essentiell ist. Es ist wie so ein wichtiges Familiengespräch, wo du mit dabei sein darfst. Und es gibt dir ein sehr authentisches Bild davon, um was es eigentlich geht. Deswegen ist es gut, dass du hier bist. Wenn wir in diese Predigtreihe starten, wenn ihr in diese Predigtreihe startet, dann ist es, glaube ich, gut, einmal kurz zu bestimmen, wo stehen wir eigentlich gerade? Wo stehst du gerade? Meine Frage an dich ist, und kannst gerne mal kurz die Augen schließen, denk mal darüber nach, ob du im Moment zufrieden mit deinem Glaubensleben bist. Bist du zufrieden mit deinem Glaubensleben? Das kann ja jetzt alles bedeuten, gibt bestimmt Gründe dafür, vielleicht Gründe dagegen, wie auch immer. Ich wollte dich einfach nur mal kurz daran erinnern, das ist der Ort, wo wir heute starten. Okay? Wir tauchen jetzt ziemlich straight ins Alte Testament ein, in eine Zeit ungefähr 500 Jahre, bevor Jesus die Bühne betritt. Wir werden in die Geschichte des Volks Israel eintauchen und das Volk Israel hat Höhen und Tiefen hinter sich. Es hat gerade eigentlich ein ziemlich heftiges Tal hinter sich. Es war lange weg aus ihrem gelobten Land. Es wurde versklavt von anderen Ländern, weggeführt ins Exil. Und irgendwann hat Gott sie aus dem Exil zurückgeführt in ihr gelobtes, geliebtes Land. Und dort haben sie den Tempel wieder aufgebaut. Das war für die ein absolutes Wunder. Und sie konnten praktisch ihren Glauben, ihre Hingabe an Gott wieder neu etablieren. Und die erste Generation hat das richtig gefeiert. Und dann kam die zweite Generation, die hat das mit Sicherheit auch noch ein bisschen gefeiert, aber das war auch schon wieder irgendwie normal. Und irgendwann ging auch die zweite Generation in Rente. Und dann kam die dritte Generation und die vierte. Und die wurden ein bisschen schläfrig. Die wurden ein bisschen fahrlässig. Es war alles schon so normal geworden. Und dann taucht ein Prophet auf. Ein Prophet mit dem Namen Maleachi. Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Und Maleachi beginnt sein Buch mit einem krassen ersten Satz. Und zwar Maleachi 1, Vers 1, da sagt er, Botschaft an Israel, die Gott seinem Boten wie eine Last auferlegte. Ich habe euch lieb, sagt Gott. Das ist der erste Satz und das ist mir ganz wichtig, dass wir das heute oben drüber über diese Predigt schreiben. Gott sagt, ich habe euch lieb. Das ist der Kontext für diese Predigt, okay? Wir lesen einmal den Bibeltext, der ist ein bisschen länger. Den ersten Satz habe ich gerade schon vorgelesen und ich mache mal weiter in Kapitel 1, Vers 6. Hier sagt Gott zu seinem Volk Folgendes. Gewöhnlich ehrt ein Sohn den Vater, und ein Diener seinen Herrn. Wenn ich nun euer Vater sein soll, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr bin, wo ist eure Ehrfurcht vor mir? Das sagt Jahwe, der allmächtige Gott, zu euch Priestern, die ihr seinen Namen verachtet. Aber ihr sprecht, wieso verachten wir denn deinen Namen? Ihr legt verdreckte Speisen auf meinen Altar und sagt noch, womit haben wir dich denn besudelt? Ihr meint, Jahwes Tisch verachten zu können. Wenn ihr ein blindes Tier opfert, denkt ihr, es sei nicht so schlimm. Bringt ihr ein lahmes oder krankes, meint ihr, es macht nichts. Bietet so etwas doch einmal eurem Statthalter an. Denkt ihr wirklich, dass er euch dann gnädig ansieht? Sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Und unseren Gott wollt ihr mit solchen Opfern erweichen, dass er uns gnädig ist? Ihr meint doch nicht im Ernst, dass der allmächtige Gott sich das gefallen lässt. Ich wünschte, dass einer von euch die Tempeltore zuschließt, damit nicht erleuchtet und euren Opfergaben. Allmächtiger Gott. Welt an unzähligen Gott ehren. Aber ihr zieht meinen Namen und sagt, dass der Tisch des Herrn nicht so genau nehmen muss, dass es auf die Opfergaben nicht besonders ankommt. Soll ich, Jahwe, der allmächtige Gott, mich darüber noch freuen? Ich würde gerne beten, bevor wir weitermachen. Du bist der allmächtige Gott, Herr, und wir wollen dich ernst nehmen heute Morgen. Und ich bitte jetzt darum, dass du unsere Herzen öffnest, Herr, und dass du hier bist und dass du sprichst, dass deine Kraft spürbar wird. Herr, und dass wir nicht einfach so darüber hinweggehen, sondern ich bete, dass da Begegnung ist, dass dein Wort lebendig wird unter uns. In Jesu Namen bitte ich dich. Amen. Okay, wir schauen uns das gemeinsam an. Und der erste Vers, ich wiederhole es nochmal, er ist wirklich die Überschrift. Ja, es ist eine schwere Botschaft, es ist eine Last, die Maleachi empfindet. Ich kann auch sehr gut verstehen, warum. Aber es ist eine Botschaft aus Liebe. Das ganze Gespräch, was wir heute hier führen, soll im Kontext der Liebe Gottes gehalten werden. Und ich würde mal so sagen, eigentlich im kompletten Buch Maleachi geht es darum, dass Gott um die Liebe seines Volkes kämpft. Er liebt, aber seine Liebe wird nicht beantwortet. Und mir geht es wie Maleachi, mir fällt es auch schwer, diese Predigt zu halten. Aber ich will euch daran erinnern, es sind nicht meine Worte, die ich gerade vorgelesen habe. Es sind seine Worte. Er spricht aus Liebe. Es ist wie Eltern, die ein ernstes Wörtchen mit ihren Kindern reden. Das machen sie meistens nicht aus Arroganz oder so. Das machen sie aus Liebe, weil sie ein Interesse an der Beziehung haben. Wir machen weiter in Vers 6. Da sagt Gott, gewöhnlich ehrt ein Sohn den Vater und ein Diener seinen Herrn. Wenn ich nun der Vater sein soll, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr bin, wo ist eure Ehrfurcht vor mir? Für das Volk damals war die Beziehung zwischen dem Volk und Gott eigentlich geklärt. Es war klar, wer anbetet und es war klar, wer der Angebetete ist. Gott war und ist derselbe für dieses Volk. Es gab schon 1000 Jahre Geschichte, in der Gott sich mächtig erwiesen hat und es würden noch Jahrhunderte und Jahrtausende kommen, in der Gott sich mächtig erweisen würde. Er ist zu fürchten und würdig aller Anbetung und Opfer. Schon im Buch der Sprüche heißt es in Sprüche 9, Vers 10, Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor dem Herrn. Den Heiligen zu erkennen, ist wahre Einsicht. Ehrfurcht vor Gott ist ein Schlüssel. Ist ein Schlüssel für die Beziehung zu ihm. Und das Krasse ist, diejenigen, die Gott hier anspricht, das sind die Priester. Das sind diejenigen, die eigentlich allen anderen helfen sollten, diesen Gott anzubeten. Aber diese Priester sind es, die genau das Gegenteil tun. Sie sollten es eigentlich besser wissen. Sie hatten Gott erkannt, aber sie hatten ihn vergessen. Und was sagt Gott? Gott spricht ein sehr klares Wort darüber. Er sagt, das ist für mich keine Anbetung, was ihr da macht. Das ist Verachtung. Wie ist das bei uns heute? Ich glaube, viele von uns, gerade wenn du schon länger an Gott glaubst, du weißt, was er für dich getan hat. Du weißt, was er für einen Preis bezahlt hat, damit du mit ihm in Beziehung leben kannst. Wir kennen das Evangelium von Jesus. Wir wissen, wie Gott ist. Wir wissen, wie heilig er ist. Aber wo zeigt sich unsere Ehrfurcht? Wo zeigt sich unsere Verehrung? Echte Beziehung zu Gott ohne Ehrfurcht und Verehrung ist Wunschdenken. Er ist Gott und nicht ich. Er steht im Zentrum und nicht ich. Das muss klar sein, sonst kann es nicht wirklich weitergehen. Wir lesen weiter im Text. Das sagt Jahwe, der allmächtige Gott, zu euch Priestern, die ihr seinen Namen verachtet. Aber ihr sprecht, wieso verachten wir denn deinen Namen? Ihr legt verdreckte Speisen auf meinen Altar und sagt dann noch, womit haben wir dich denn besudelt? Ihr meint, Jahwes Tisch verachten zu können. Das, was hier geschieht, ist scheinbar nicht moralisch verwerflich. Jedenfalls nicht direkt. Aber Gott sagt ganz klar, Freunde, das, was ihr da Gottesdienst nennt, das verachtet mich. Das ist nicht neutral, das ist nichts Kleines, das verachtet mich. Und es scheint so, als wäre bei diesen Priestern wie so eine Betriebsblindheit eingekehrt zu sein. Und diese Betriebsblindheit, die ist allgemein anerkannt. Jeder macht das so. Alle machen das so. Das ist normal bei uns. Und da scheint keiner zu sein, der es anders macht. Es ist wie so eine neue Normalität. Und Gott spricht von seinem Tisch. Damit meint er den Ort seines Namens, den Ort seiner Herrlichkeit, den heiligsten Ort, den man sich vorstellen kann. Dort so zu erscheinen, wie die Priester es tun, lässt sich mit zwei Worten beschreiben. Totale Respektlosigkeit. Totale Respektlosigkeit. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist bei uns heute gar nicht so anders. Auch unsere Art und Weise, Glauben zu leben. Und es klingt hart, ich weiß, aber ich glaube, es verachtet Gott oft. Und jetzt fragen wir vielleicht, genauso wie die Priester, ja, womit verachten wir Gott denn? Bin ich mir gar nicht bewusst drüber. Und mag sein, dass es so ist, dass wir vielleicht moralisch gerade keine Böcke schießen, ja, dass wir gerade keine großen Fehler machen. Wir haben gerade niemanden umgebracht und wir haben auch gerade nicht meine Frau betrogen. Ja, okay. Aber Gott fehlt unsere Hingabe. Gott fehlt die fehlt unsere Liebe. Das um zu lieb zu hören. Und was würde man Vers 8. Wenn ihr ein blindes Tier opfert, es sei nicht so schlimm. Meint ihr, es macht nichts. Bietet so etwas doch einmal eurem Statthalter an. Denkt ihr wirklich, dass er euch dann gnädig ansieht, sagt Jahwe, der allmächtige Gott? Und unseren Gott wollt ihr mit solchen Opfern erweichen, dass er uns gnädig ist? Ihr meint doch nicht im Ernst, dass der allmächtige Gott sich das gefallen lässt. Ich finde die Aussagen krass. Ist doch nicht so schlimm. Macht doch nichts. Woher kommt das? Woher kommt es, dass die Priester so denken? Es kommt nicht aus der Überlieferung von Gesetzen. Das ist einfach eine angepasste Vorstellung, die weniger kostet. Das ist die Light-Version. Die haben sie sich irgendwie zurechtgedichtet. Das Ganze so. Euer Konsens, den ihr miteinander habt, der beleidigt mich. Im echten Leben würdet ihr nicht so vorgehen, ganz ehrlich. Warum fangt ihr dann bei mir an, so vorzugehen? Stellt euch vor, ich habe euch diese wunderschöne Flasche Eistee hier mitgebracht. Stellt ihr vor, das ist meine Zeit. Oder nee, wir fangen mal anders an. Stell dir vor, du liebst Eistee, okay? Und du fragst mich nach Eistee. Und ich sag, kein Problem, Stefan, du bekommst von mir Eistee. Aber warte mal ganz kurz. Da geht die Arbeitszeit weg, die können wir uns nicht aussuchen. Ist auch einfach viel Arbeit. Die Zeit mit den Kindern, wenn du Kinder hast. Ja, und dann kommen noch so wichtige Dinge wie Netflix. Ah, das schmeckt auch einfach gut. Ja, und mein Handy natürlich. Ah, und meine Hobbys. Oh. Aber Stefan, jetzt ist die Zeit gekommen. Du hast doch so Durst auf Eistee. Du liebst doch Eistee so sehr. Hier, gönn dir. Du hast ja so Durst gehabt. Nett, oder? Richtig nett von mir. Das ist Liebe, oder? Das ist Wertschätzung. Ja, wir lachen darüber. Aber diese Art von Opfer sagt etwas. Was sagt das? Du bist mir nicht wichtig. Deine Liebe für Eistee ist mir nicht wichtig. Und wisst ihr, wenn wir das auf unsere Beziehung mit Gott beziehen, dann ist es egal, was um uns herum passiert. Es ist egal, ob die Menschen, ob die Christen um dich herum das vielleicht so leben. Das war noch nie ein guter Maßstab. Noch nie. Damals nicht und heute nicht. Fakt ist folgendes. Dir ist wichtig, wo du viel Zeit reinsteckst. Egal, was du denkst oder sagst. Wir denken immer, nur weil wir irgendwas denken, machen wir das auch. Machen wir aber nicht. Und Fakt ist genauso auch, das, was von dir keine Zeit bekommt, das ist dir nicht wichtig. Auch wenn du das theoretisch wichtig findest. Also schau nicht nach rechts oder links, sondern schau auf deine Zeit und auf dein Herz. Wenn du Gott wärst, würdest du dich ernsthaft freuen über das, was du Gott gibst? Würdest du sagen, wow, das ist ja wirklich das Beste, was du hast? Oder sieht die Flasche so aus? Und dann reden wir uns das manchmal gerne zurecht. Ja, das ist ja mein gnädiger Papa. Der liebt mich, der ist immer für mich da. Der wird mich immer, ja, das stimmt auch alles. Versteh mich nicht falsch. Aber das sind keine guten Gründe für Halbherzigkeit. Es sind eigentlich gar keine Gründe für Halbherzigkeit. Wenn wir das so praktizieren, zeigt das, dass wir Gnade völlig falsch verstanden haben. Gnade ist nicht das Gegenteil davon, sich anzustrengen. Gnade ist das Gegenteil davon, dass man sich was verdienen muss. Du musst dir bei Gott gar nichts mehr verdienen, wenn du sein Kind geworden bist. Aber das heißt nicht, dass du jetzt losgehen kannst und alles geben kannst. Wisst ihr, wir haben wirklich seltsame Vorstellungen. Wir wollen Offenbarung von Gott ohne Aufmerksamkeit. Wie soll das gehen? Wir wollen Gebetserhörung ohne den wirklich zu lieben, der die Gebete erhört. Wir wollen seine Herrlichkeit, ohne ihm zu zeigen, dass er wirklich der Herr ist. Und Gott rüttelt dich heute wach. Das klingt jetzt vielleicht hart, ja. Das ist gar nicht meine Gegenwart, das ist einfach das Lied, was dir gefällt. Wenn meine Gegenwart da wäre, dann würdest du vom Stuhl fallen, weil meine Liebe dich trifft. Was bringt frommes Handeln und Reden, wenn du keine Sehnsucht nach mir hast? Mag sein, ihr Lieben, dass das unser Normal geworden ist. Aber dann ist das ein Normal, was Gott beleidigt. Und deswegen ist es kein Wunder. Damals war es kein Wunder und letztlich ist es heute genauso. Es ist kein Wunder, wenn er in Vers 10 dann sagt, ich wünschte, dass einer von euch die Tempeltore zuschließt, damit nicht umsonst Feuer auf dem Altar leuchtet. Ich habe genug von euch und euren Opfergaben, sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Das ist eine harte Reaktion. Aber es ist eine total logische Reaktion. Ist doch total nachvollziehbar. ist es eine logische Konsequenz. Und wenn wir ehrlich sind und die Situation auf uns beziehen, wir würden doch genauso handeln. Wer würde das denn anders machen als Gott? Stell dir vor, du hast einen guten Freund oder eine gute Freundin und ihr wohnt leider nicht mehr direkt nebeneinander. Aber ihr wollt die Beziehung aufrechterhalten, ihr wollt beste Freunde bleiben. Und ihr verabredet euch zum Telefonieren. Und dein Gegenüber sagt immer nach 25 Sekunden, hey, es war mega mit dir zu sprechen, mach's gut, wir hören uns in 2 Wochen. Da würdest du doch auch denken, ganz ehrlich, dann lassen wir das mit dem Telefonieren, was soll das? Das brauchen wir nicht, das ist keine beste Freundschaft. Gott sagt, also Gott braucht unsere Opfer nicht. Das ist nicht so, als würde er da sitzen und verhungern, wenn wir ihm nichts geben von dem, was wir haben. Er braucht unsere Opfer nicht. Aber Opfer ohne Liebe will er nicht. Er will sie gar nicht. Er braucht sie nicht nur nicht, er will sie nicht. Er kann damit nichts anfangen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Reste sind nicht besser als nichts. Reste kannst du stecken lassen. Reste braucht Gott nicht. Und Jesus macht das mal sehr, sehr klar und deutlich, wenn es um Nachfolge geht. Wir wollen ja über Nachfolge sprechen. Jesus sagt in Lukas 14, 25 bis 30, als ihn Scharen von Menschen begleiteten, da wandte er sich zu ihm um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, dann muss er alles andere zurückstellen. Vater, Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, bis zu Ende zu führen. Weißt du, Jesus sagt, hey, Freunde, ganz oder gar nicht. Aber irgendwo dazwischen ist eigentlich überflüssig. Damit tust du dir selbst keinen Gefallen und du tust auch Gott keinen Gefallen. Es ist unglaublich anstrengend, mit Gott zu leben, ohne ihn Gott sein zu lassen. Es wird dich fertig machen, weil da steckt keine Liebe drin. Wir lesen die letzten Verse von Maleachi. Ab Vers 11. Er sagt, auf der ganzen Welt, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dahin, wo sie untergeht, wird mein Name unter den Völkern geehrt. An unzähligen Orten werden mir würdige Opfer gebracht, weil sie mich, den allmächtigen Gott, ehren. Und jetzt spricht er wieder zu den Priestern. Aber ihr zieht meinen Namen in den Schmutz und sagt, dass man es mit dem Tisch des Herrn nicht so genau nehmen muss, dass es auf die Opfergaben nicht besonders ankommt. Und am Ende sagt er, soll ich, Jahwe, der allmächtige Gott, mich darüber noch freuen? Das ist der Unterschied. Würdige Opfer, die ihn ehren. Das ist der Unterschied. Würdige Opfer, die ihn ehren. Der Prophet Jesaja bringt es auch mal sehr gut auf den Punkt. Es war ein bisschen vor der Zeit von Maleachi, aber das Problem war dasselbe. Jesaja schreibt in Kapitel 29, Vers 13, Gott spricht, dieses Volk ist nur mit dem Mund nah bei mir. Es ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit weg von mir. Ihre Gottesfurcht ist ja nur ein angelerntes Menschengebot. Aua. Und ein Alttestamentler, den ich gelesen habe in der Vorbereitung, David Baker, er schreibt, es ist nicht so, dass Gott keine Opfergaben der Liebe will. Das ist genau das, was er will. Was er nicht will, sind oberflächliche, bedeutungslose Rituale. Opfergaben, die weder liebevoll noch auch aufopfern sind, weil sie denjenigen, der sie bringt, wenig oder gar nichts kosten. Ihr Lieben, es geht ums Herz. Es geht ums Herz hinter den Opfern. Weil das Opfer gibt Aufschluss über das Herz. Das Opfer gibt Aufschluss über die Liebe. Und das Gegenteil, und das ist ganz wichtig, dass uns das bewusst ist, das Gegenteil von Halbherzigkeit ist nicht Perfektion. Das Gegenteil von Halbherzigkeit ist Vollherzigkeit. Ein ungeteiltes Herz zu haben, das ist das Gegenteil. Ein Herz, das Gott liebt, wird ihm das Beste geben. Wir sprechen darüber, mit Jesus zu sein. Wir sprechen über eine Voraussetzung, mit Jesus zu sein. Dieser Jesus, dessen Schönheit alles in den Schatten stellt. Dieser Jesus, der bereit war, nicht nur seine Zeit, sondern sein Leben wegzugeben für dich. Der bereit war, Leid auf sich zu nehmen für dich, für uns. Ja, mit Jesus zu sein, mit diesem wunderbaren Retter zu sein, es erfordert Zeit. Es erfordert nicht nur Zeit, es erfordert Opfer und Hingabe und die sogar als Lebensstil. Aber dieser Jesus ist nicht irgendwer. Ihm zu folgen kann nicht einfach das Pflaster sein, was du auf dein restliches Leben draufklebst. Lass es lieber sein. Lass das mit dem Pflaster. Das bringt nichts. Das wird dich nur nerven und ihn wird es enttäuschen. Wenn du Jesus folgen willst, dann musst du ihn lieben. Und diese Liebe muss ihn ins Zentrum deines Lebens rücken. Kann es sein, dass uns diese Liebe abhanden gekommen ist? Guck mal, ich bin professioneller Christ. Ich bin Pastor. Und ich bin ehrlich zu euch, mir ist diese Liebe abhanden gekommen. Seit Anfang des Jahres habe ich irgendwie gemerkt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und vor ungefähr 2 Monaten war ich im Urlaub und habe mir mal Zeit genommen dafür, so ein bisschen hineinzuhorchen in mich. Und ich musste feststellen, ich bin in so eine Arbeitsspirale reingekommen. Ja, Maloche und Stress für den Herrn statt Zeit mit dem Herrn. Und wie soll ich sagen, es fällt mir so, es geht so schnell, dass im Trubel des Alltags der Blick für ihn, das Staunen über ihn, über seine Herrlichkeit, über seine Schönheit und Heiligkeit verloren geht. Und man ihn zu den und man ihn zum Lückenfüller macht im Alltag zwischen 2 Terminen. Da hat man dann die Zeit für ihn. Und mit der Zeit hat sich bei mir sowas eingeschlichen. Da, wo vorher Leidenschaft war, da, wo vorher Leidenschaft brannte, da war irgendwie nur noch angestrengte religiöse Pflicht übrig. Und man will ja nichts falsch machen als Christ. Man will ja alles richtig machen, vor allem als Pastor. Deswegen macht man immer weiter so. Man versucht immer weiter Zeit mit Gott zu verbringen. Und es ist staubtrocken und öde. Ganz ehrlich. Staubtrocken und öde. Aber das Problem war nicht, dass ich mir diese Zeit genommen habe und ihn gesucht. Das Problem war mein Gesamtapproach. Das Problem war, dass er der Lückenfüller sein sollte. Das war das Problem. Deswegen war es öde. Weil er schnell in den 6,5 Minuten, bevor ich losfahren muss, da sollte er zu mir reden. Da wollte ich ihn erleben. Halleluja! Und ich hatte irgendwann ein schlechtes Gewissen. Und ich bin mit diesem schlechten Gewissen zu Gott gegangen. Und ich musste ihm eine ganze Menge Halbherzigkeit bekennen. Ich musste ihm sagen und ich musste zugeben für ihn, was ich für ein frommes Getue aufsetze, vor allem sonntags, wenn man dann der sein soll, der vorne steht und was weiß ich, was alles macht. Und das tat ziemlich weh und es tat ziemlich gut. Weil als ich das getan habe, als ich das alles vor ihm abgelegt habe, da hat mir seine Liebe wieder neu vor Augen gestrahlt. Und ich habe ihm neu versprochen, wie ich das schon so oft gemacht habe. Ich will dich lieben. Ich will dich als erstes suchen. Und ich habe ihm das Wenige an Sehnsucht und an Leidenschaft und an Fähigkeit hingehalten, was ich noch hatte. Und er hat es neu angezündet. Sein Feuer und seine Liebe haben mich neu ergriffen. Und wisst ihr jetzt, versteht das nicht falsch, ich sage das überhaupt nicht von oben herab, aber jetzt erlebe ich, jetzt habe ich habe Sehnsucht nach ihm. Es ist anders als vor meinem Urlaub. Ich habe Sehnsucht nach ihm, nach seiner Schönheit, nach seiner Güte, nach seiner Liebe. Ich will ihn suchen, nicht nur zwischendrin. Das Erste, was ich morgens mache, ist, ich will ihn suchen. Und ich will mehr von ihm, weil seine krasse Liebe ist der Ausgangspunkt dafür, dass ich ihm Liebe zurückgeben kann. Und das wünsche ich mir für dich auch. Ich lade das Lobpreisteam mal ein, nach vorne zu kommen. Und ich will dich fragen, willst du auch wieder brennen? Nach dem, was du gehört hast, willst du auch im tiefsten Innern bewegt sein von unserem Gott? Dann erkenne die Tragik. Soll dich diese Predigt wachrütteln? Dir vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen machen? Vielleicht. Es kann gut sein. Ich glaube, die Frage ist nicht, ob dich diese Predigt angesprochen hat. Die Frage ist, was hat diese Predigt angesprochen? Ein schlechtes Gewissen ist hilfreich, um eine Beziehung wieder gerade zu rücken. Ist hilfreich, um vor Gott zu kommen und ihn wieder zentral zu machen. Aber ein schlechtes Gewissen ist nicht das, was dir dabei helfen wird, ein Leben zu führen, wo Gott im Zentrum steht. Das, was du brauchst, ist eine Begegnung mit der Liebe Gottes. Dein schlechtes Gewissen kann dir nicht das geben. Das richtig machen kann dir nicht das geben, was du brauchst. Du brauchst eine Begegnung mit der Liebe Gottes. Und deswegen suche sein Angesicht. Suche sein Angesicht und begegne ihm in Ehrfurcht. Bekenne, dass er Gott ist und dass es in deinem Leben nicht um dich gehen soll, sondern um ihn. Und tu Buße. Bring ihm deine Faulheit und all die Ablenkung und all die Bequemlichkeit und all die Halbherzigkeit und all den Stress und all die Überbeschäftigung und die Selbstüberschätzung und die Selbstgenügsamkeit und was auch immer in deinem Leben wichtiger ist als er. Und dann bekenne ihm deine Unfähigkeit, ihn so zu lieben, wie es ihm gebührt. Beginne neu damit, ihm das Beste zu geben, was du hast. Leg auf den Altar das Beste, was du hast. Ich verspreche dir, wenn du bereit bist, das zu tun, wenn du bereit bist, neu zu opfern, was dir wichtig ist, dann wird Gott dich in Brand stecken. Seine Liebe wird dich zu einer Fackel machen. Seine Gegenwart wird auf dir lagern und du wirst Sehnsucht spüren, mit ihm zu sein. Es passt sehr gut, dass ihr jetzt die 21 Tage Gebet habt. 21 Tage mit Möglichkeiten, gemeinsam zu beten. Und das ist keine Last und das ist auch keine Pflicht und das ist auch kein Programm. Das ist eine, dieser Boden ist deine Verantwortung. Nicht von irgendjemandem sonst, auch nicht von Gott. Es ist deine Verantwortung. Ich habe dir am Anfang diese Frage gestellt nach der Zufriedenheit. Ich habe keine Ahnung, wie du diese Frage für dich beantwortet hast, aber ich wünsche mir für dich, dass Zufriedenheit alleine nicht ausreicht. Ich wünsche mir für dich, dass du erfüllt wirst von der feurigen Liebe und Gegenwart Gottes, die in deinem Alltag um sich greift und dich zu einer Fackel macht. Ich möchte gern schließen mit folgendem Vers aus dem Psalm. Psalm 86, Vers 11. Da schreibt der Psalmist: Weise mir, Herr, deinen Weg. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Soll das dein Gebet werden? Ein ungeteiltes Herz, ein Herz, das ihn bewundert, ein Herz, das bereit ist, ihm alles zu geben? Ich verspreche dir, er kann dein Herz verwandeln. Ganz egal, was da gerade noch an Dingen drin sind, was für Ablenkung, alles, was dir bewusst geworden ist in dieser Predigt, er kann es verändern, wenn du bereit bist, es ihm hinzuhalten. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Und ich lade euch ein, zu reagieren. Wir werden ihn jetzt nochmal anbeten. Und ich lade dich ein, bekenne ihm, was du ihm bekennen möchtest. Lass los, was es loszulassen gilt. Was auch immer du mitgeschleppt hast. Es wird die Möglichkeit geben, für sich beten zu lassen bei den Gebetsteams. Wir werden auf beiden Seiten ein Gebetsteam haben. Geh dorthin und lass dich segnen. Lass dir das zusprechen, was dir fehlt, was du brauchst. Vielleicht ist es dran für dich, dass du dich vor ihm hinkniest, dass du dich demütigst vor ihm. Oder steh vor ihm, tu, was du möchtest, aber reagiere. Geh hier nicht weg, ohne zu reagieren. Bitte. Geh hier nicht weg, so wie du gekommen bist. Gott, du bist hier. Und ich danke dir dafür, dass wir in deinem Licht stehen dürfen. Ja, und da, wo du bist, da, wo du ehrlich zu uns bist, da wird uns bewusst, wie oft wir eigentlich nicht auf dich schauen. Wie oft wir dich gar nicht Gott sein lassen, sondern selbst Gott werden. Wo wir denken, dass es alles um uns geht. Herr, ich bitte dich, sei jetzt hier, lagere dich hier, begegne uns, Herr. Und ich bete, dass du uns jetzt befreist, dass wir dir das geben können, was uns ablenkt von dir. Und ich bete, dass hier Entscheidungen getroffen werden, dass Menschen hier hinhalten, was sie haben, und dass du es in Brand setzt, Jesus. Komm du, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Amen.